Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz mit dem Studio Maren Schönfeld. Wir sind bei Folge 332 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 270, Folge 2 von 2 mit der Frage, was tun, wenn eine Buchhandlung Bücher aus Kleinstverlagen nicht bestellen möchte.
Ja, Ralf, du hast ja jetzt zum Schluss der letzten Podcast-Folge so viele Zahlen genannt, dass mir da der Kopf ein bisschen geschwirrt hat. Aber reden wir doch eigentlich über Literatur. Also kannst du dann nochmal erklären, was denn genau eine Kleinstmenge ist?
Relativ einfach. Das sind Bestellmengen von 3 bis 7 Bücher, im Extremfall sogar die Bestellung eines einzelnen Buches. Wenn der bestellende Kunde ein Barsortiment ist, widerspricht das der Definition. Denn der Großhändler soll mit großen Mengen handeln, sagt ja schon der Name, und nicht mit Kleinstmengen. Aus Sicht der Buchhandlung ist eine Kleinstmengenbestellung unter 5 Exemplare die richtige Antwort. Warum das unwirtschaftlich ist, ja, das haben wir in der letzten Folge schon gehört.
Also wenn ich als Self-Publisherin bei Books on Demand veröffentliche oder der Verlag, in dem ich publiziere, seine Titel bei Books on Demand veröffentlicht, was übrigens sehr viele tun, nicht nur kleine, verhält es sich nach meiner Erfahrung anders. Die Buchhandlungen bestellen dann, es dauert aber manchmal eine Woche, weil ja kein Buchvorrat irgendwo existiert, sondern ein Buch gedruckt wird, wenn es verlangt wird. Das ist allerdings für die Leserschaft auch nicht attraktiv, weil sie gewohnt ist, dass ein bestelltes Buch am nächsten Tag abholbereit ist. Ist das bei anderen Druckdienstleistern wie zum Beispiel ePubli oder Amazon Publishing anders?
Als Antwort müsste ich eigentlich jetzt ganz tief einsteigen. Die Firma Books on Demand ist eine 100%ige Tochter des Barsortiments Libri. Das ist ziemlich unbekannt, dass das so ist, aber 100%ige Tochter. Damit ist fast alles gesagt, denn Libri beliefert nahezu jede Buchhandlung in Deutschland täglich. Libri ist der Marktführer. Dass die Bücher überhaupt erst gedruckt werden müssen, Auflage 1, hat sich mittlerweile technisch als Standard herausgestellt, denn neben den großen Lagerhallen verfügen zumindest die beiden größten Barsortimente auch über ein Digitaldruckzentrum. Und der Workflow ist innerhalb der gleichen Firma, des gleichen Firmengeländes, zu 100% gewährleistet. So, kommen wir auf das große A, Amazon. Amazon Publishing und Amazon Buchvertrieb sind unterschiedliche Firmen bzw. Geschäftszweige.
Ja, das große A ist ja nicht zu Unrecht stark in der Kritik wegen des Umgangs mit den Mitarbeitern. Da bin ich auch ganz bei den Kritikern. Allerdings muss man auch sehen, dass unbekanntere Autoren und solche, die Nischenliteratur schreiben, erst durch Amazon überhaupt auf dem Buchmarkt sichtbar geworden sind. Zu einer Zeit, als es noch keine Portale wie Autorenwelt gab, das E-Book noch nicht erfunden worden war und die lokalen Ketten noch keine Online-Shops hatten. Wie stehst du zu Amazon? Gibt es eigentlich Verbindungen oder Einflüsse zwischen dem Angebot dort und dem lokalen Angebot?
Marin, ich muss dich enttäuschen. Aus verschiedenen Gründen möchte ich mich beim Thema Amazon nicht sehr äußern und ich will vor allen Dingen nicht in die Tiefe gehen. Und ich enthalte mich einfach eines Kommentars. Amazon ist nämlich ein starker Konkurrent in jeder Buchhandlung und auch bei fast allen Verlagen, fast überall eher unbeliebt. Und Libri, wir sprachen davon, bietet unter anderem über seine Tochter Books on Demand Self-Publishern an Titelgestaltung, Lektorat oder wahlweise auch nur die ISBN. Oder nur den Digitaldruck und Lieferbarkeit binnen 24 Stunden. Was aber kaum jemand weiß, dass dahinter steckt. Man gibt die Rechte ab und hat wenig Einfluss auf Marge bzw. Preisgestaltung, teilweise null Einfluss. Dazu müssen wir vielleicht später nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Ich sehe es als sehr kritisch an, wenn ein Händler auch gleichzeitig Produzent wird. Da wird viel Marktmacht gebündelt. Autoren werden vertraglich gebunden, ohne jegliche Qualitätskontrolle oder ohne jegliche vergleichende Einordnung. Und das sind eigentlich Verlage.
Ja, es ist bedenkenswert. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf die Perspektive der Schriftsteller. Eine Veröffentlichung in einem großen Verlag ist keine Erfolgsgarantie. Dazu kann ich ein Beispiel geben aus meinem Bekanntenkreis. Eine Kollegin wurde von einem großen Verlag mit dem Schreiben eines Romans beauftragt. Sie hat das also nicht von sich aus angeboten, sondern sie wurde von diesem Verlag beauftragt, hat diesen Roman geschrieben. Es wurde dann seitens des Verlags eine große Kampagne durchgeführt. Der Roman wurde in Medien wie dem Spiegel und so weiter rezensiert. Es gab mehrere Lesungen. Aber das Buch verkaufte sich trotzdem kaum 1000 Mal im ersten Jahr und wurde dann verramscht. Ganz bitter. In so einem Fall sind auch die Rechte weg, mindestens für 5 Jahre. Und die Kollegin hatte beispielsweise auch keinen Einfluss auf die Covergestaltung gehabt. Die hatten Praktikanten gemacht. Das Cover passte überhaupt nicht zum Buchinhalt und die Kollegin war damit sehr unglücklich und hat auch vermutet, dass das ursächlich ist für den Misserfolg dieses Buches. Sie hatte aber kein Mitspracherecht. In einem kleinen Verlag wiederum hast du durchaus eine größere Chance auf Mitsprache und es ist mehr eine Teamarbeit. Also ich für meinen Fall kann sagen, dass ich sehr gerne in kleinen Verlagen veröffentliche, weil es dann immer ein Miteinander ist. Ich mit anderen Profis wie Layoutern und Lektoren zusammenarbeite und auf die Gestaltung meines Buchs Einfluss nehmen kann. Kleine Verlage erlebe ich als sehr flexibel und zugewandt. Und Marketing muss ich ohnehin immer zu einem großen Teil selbst in die Hand nehmen. Die persönliche Ansprache an meine Leserinnen und Leser pflegen. Seit Corona ist die Situation der Kreativen noch einmal angespannter geworden. Wir müssen heutzutage Hand in Hand mit den Verlagen arbeiten, um Lesungen und Buchverkäufe zu bekommen. Was machen wir also mit den Buchhandlungen, Ralf?
Tja, gucken wir mal zurück. In meinem Podcast Nummer 330, also vor ganz kurzem, das war das Interview mit Volker Petri, dem Geschäftsführer des Landesverbandes Nord des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, stellten wir beide ein zunehmend kleinteiligeres Geschäft auf beiden Seiten fest. Kleine Buchhandlungen haben es sehr schwer und kleine Verlage ebenfalls. Sie werden alle kleiner, unbedeutender und müssen aufhören. Das ist nun mal die Situation, die sich in den letzten 20, 30 Jahren herauskristallisiert hat. Gewinner sind die Filialbuchhandlungen, Thalia, Hugendubel, Meiersche und so weiter. Und die großen Verlagskonzerne. Stichwort Random House, ehemals Bertelsmann, da gehören über 50 Labels zu. Ja, und eine Gegenbewegung gibt es seit vielen Jahren. Buy Local, also lokal kaufen. Das sind einige große Webportale mit einem riesigen Buchangebot, eben genannten Zahl von 1 Million, bei dem man sich aussuchen kann, welche Buchhandlung liefern soll oder in welcher Buchhandlung man seinen Wunschtitel abholen kann. Hier gibt es aber noch eine zusätzliche Krux. Viele kleine Buchhandlungen haben in ihrem Webportal dahinterstehend die Logistik von, jetzt halten Sie sich fest, Libri und Zeitfracht. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Ist man als Verlag dort nicht gelistet, funktioniert auch das nicht.
Das sind ja keine so guten Aussichten. Hast du dann nie Idee für einen Ausweg aus der Misere?
Tja, nicht wirklich. Den habe ich nicht wirklich. Alle Verlage sind letztlich Wirtschaftsunternehmen, außer wenn sie zu einer Stiftung gehören. Die Grossisten und Buchhändler sind ebenfalls Wirtschaftsunternehmen. Warum sollten sie Kleinstaufträge ausführen, bei denen sie rein betriebswirtschaftlich zu setzen? Was mir Hoffnung verschafft, ist natürlich das Thema Kundenbindung. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Stichwort, wo ich denke, ja, man muss auch mal den einen oder anderen Auftrag aufführen, auch wenn man genau weiß, da klebt man am Schluss 2 Euro drauf, aber Kunde zufrieden und Kunde nimmt vielleicht andere Bücher mit. Kunde sagt weiter, Buchhandlung klasse. Das muss man in der Tat bedenken und auch manche Lesungen rechnen sich ja überhaupt nicht, aber wenn die Kunden dann am Tag drauf oder die Woche drauf 2-3 Mal wiederkommen und interessante Bücher mitnehmen, hat sich das natürlich gerechnet.
Ja, unbedingt. Und als lokale Anbieter nehmen sie ja auch Einfluss. Können Literatur fördern und sollten doch eigentlich auch Literatur fördern, denke ich. Zumindest zu einem Teil sollte eine Buchhandlung sich so aufstellen, dass auch Bücher vorgestellt werden und angeboten werden, die literarisch reizvoll sind und die unbekannteren Schriftstellern Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Natürlich alles in dem Rahmen, der wirtschaftlich vertretbar ist, das ist klar. Aber wenn du zum Beispiel Lesungen vor Ort hast in Buchhandlungen, dann kommen da Gäste zu dieser Lesung, die vielleicht auch andere Titel mitnehmen, an der die Buchhandlung dann mehr verdient. Wenn alle nur noch das verkaufen, was auf den Bestsellerlisten steht, dann brauchen wir ja keinen lokalen Buchhandel mehr. Dann gibt es ja überall das Gleiche und dann ist auch der Wettbewerb unter den Buchhändlern vorbei.
Letztlich haben sich zumindest die großen Buchhandlungen dem Trend unterworfen, und auch das ist eine bittere Erkenntnis, Einfalt statt Vielfalt, leider. Ach ja, ich habe dann vielleicht doch noch eine ganz kleine Lösung mit Schmunzeln im Gesicht. Schickt innerhalb von 1 Woche mindestens 3 Freunde oder Freundinnen in diesen Buchladen, die genau diesen Titel haben wollen.
Nicht 3, sondern 20, weil du sagst ja, 20 ist es die Range, in der sich das dann lohnt. Also 20 Bücher müssen dann bestellt werden. Ja, statt eines Schlussworts eine Frage an die Hörerinnen und Hörer. Was für Erfahrungen haben Sie, habt ihr denn gemacht mit dem Bestellen von Büchern im Buchhandel? Das würde uns mal interessieren. Schreibt doch mal was in die Kommentare.
Wir machen gerne weitere Podcast-Folgen. Es ist ein ganz schwieriges Thema, diese Kleinteiligkeit und die Tatsache, dass die Großen größer werden und die Kleinen immer kleiner, unwirtschaftlicher und verschwinden. Auf der anderen Seite, es macht auch Mut zu sehen, dass eben kleine durchhalten und sagen, okay, auch wenn es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, wir haben eine gewisse Idee und wir wollen die Idee weiterverfolgen und wir wollen gerne für unser Publikum weiter Bücher machen. Und das geht natürlich wunderbar auf Buchmessen und lokalen Veranstaltungen, dass Verlage zunehmend Bücher verkaufen und in den eigenen Webshops. Mittlerweile werden 23% des Jahresumsatzes der gesamten Branche von den Verlagen direkt mit Endkunden gemacht. Das lässt natürlich auch hoffen, für Buchhändler eine schwierige Situation. Nächste Woche, ja, freuen sich drauf, gibt es die Folge 333 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 271 mit unserer Neuerscheinung Hermann Sudermann, Frau Sorge. Ein Buch, das Maren Schönfeld, die ja auch heute hier zu Gast war, lektoriert und mit einem Vor- und Nachwort versehen hat. Aus Hamburg grüßt sie ganz herzlich Ralf Plenz. Ihr Büchermacher, empfehlen Sie im Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören.